Hier oben stehe ich öfters, aber das mit dem Pult, das bin ich noch nicht gewohnt. Ich mache mir noch ein bisschen Platz. Ich habe mir einen Spickzettel mitgebracht. Moritz, den kannst du schon mal zeigen. Das heißt, ich werde immer wieder auf die Leinwand schauen und ihr könnt dann zu mir und zu der Leinwand schauen. Das Thema ist Jüngerschaft und ich habe mich mit meinem Schwager kürzlich darüber unterhalten. Und der hat gemeint, er mag Jüngerschaft. Denn der, der jünger ist, der schafft. Und er ist das Älteste von vielen Kindern, also ist er ein starker Vertreter der Jüngerschaft. Und in der Bibel habe ich dann geguckt, wie ist das, wie oft kommt das Wort Jünger vor? Jetzt mal üben, ob das funktioniert. Wir schaffen das gemeinsam. Das warst jetzt du, gell? Gut. Zurück. Wir müssen noch üben, ansonsten machen wir es ohne dem Stick. Jünger, das gibt es als Wie-Wort und als Namenwort. Und wenn ich in der Bibel Jünger eingebe, kann der leider digital nicht differenzieren, ob das jetzt das Wie-Wort ist oder das Namenwort. Aber was ich herausgefunden habe bei der Elberfelder, 182 Mal kommt das Wort Jünger vor, sei es jetzt der jüngere Bruder, so wie Benjamin von Josef, oder sei es Jünger wie ein Jünger Jesu. Und wenn ich das Wort Christ eingebe, wohlbemerkt bei der Elberfelder, dann kommt es nur zweimal vor. Das heißt, die Bibel schreibt viel mehr über das Thema Jünger sein wie Christ sein. Dann habe ich mich gefragt, gibt es da einen Unterschied? Noch eins weiter zu dem großen Graben. Genau. Und dann dachte ich, geht es, dass man Christ ist oder dass man Jünger ist? Oder gibt es da denn einen Unterschied? Sagt man, ja, ich bin Christ, aber Jünger, nee, ein ganz so guter Christ, das bin ich dann doch nicht. Oder sagt man, ja, ich bin Christ, weil ich gehe ja an Weihnachten in die Kirche. Also diese Namenschristen, die habe ich jetzt noch nicht mal auf der Leinwand stehen, das würde ich nochmals separat sehen. Aber wenn ich durch die Bibel gehe und ich sehe das Wort Christ bloß zweimal und das eher nur in Kontexten, wo über die Jünger gesprochen werden, sie werden als Christ bezeichnet, weil sie dem Christus folgen, dann würde ich sagen, dass der Christ immer ein Jünger ist. Und es geht nicht, kein Jünger oder nicht Jünger zu sein. Jünger, das wisst ihr vermutlich meistens, das waren einfach die Schüler von Jesu. Die hatten einen Meister und wenn du dann Schüler warst, dann warst du der Jünger, Punkt. Und vielleicht gab es dann bessere Jünger und schlechtere Jünger, aber was die Jünger auf jeden Fall gemacht haben, sie haben versucht, das, was der Meister macht, nachzuahmen. Sie sind vielleicht genauso gelaufen wie der, haben so gesprochen, haben in den gleichen Örtlichkeiten zumindest gegessen, haben wirklich versucht, ihr Vorbild nachzuahmen. Und eigentlich müssten das auch wir Christen machen, dass wir sagen, das, was Jesus gesagt hat, das wollen wir sagen. So wie Jesus gehandelt hat, so wollen wir handeln. Auf den Jesus gehört hat, auf den wollen wir auch hören. Also Christsein bedeutet, ein Jünger Jesu Christi zu sein. Und entweder man folgt ihm oder man folgt ihm nicht. Und dazwischen, ihr erinnert euch an den Graben, da gibt es eigentlich nichts. Es gibt ein Video, das heißt The War Room, der Kriegsraum. Aus dem habe ich einen ganz kleinen Ausschnitt, Gott sei Dank, auf YouTube gefunden. Und den möchte ich kurz noch mit euch teilen. Ihr habt rausgefunden, um was es geht. Und zwar, dass Gott gut zu uns ist und dass er Kaffeebohnen gebracht hat. Und dass es tatsächlich einen Mensch gab, der rausgefunden hat, dass man aus Kaffeebohnen Kaffee machen kann, den man heiß trinken soll. Ich fand es einfach sehr schön beschrieben mit dem Kaffee. Gott liebt warmen Kaffee, Gott liebt Christen. Und er liebt nicht Leute, die sagen, ja, ich folge dir nach, Gott, ich höre auf dich, wenn es mir gerade nach ist, aber eigentlich bist du mir völlig egal. Und da fand ich es sehr anschaulich und habe deshalb das Video euch mitgebracht und kann den Film The War Room euch extrem empfehlen. Es ist ein unglaublich motivierender Film, wenn es darum geht, das eigene Gebetsleben auf ein ganz anderes Level zu bringen. Wenn wir nochmal eins weitergehen, habe ich euch eine kleine Einleitung mitgebracht. Was kommt denn vor der Jüngerschaft? Das erste ist, Gott liebt dich. So war der Ursprungszustand. Und als zweites, deine Sünde, die du tust, die trennt dich von Gott. Und das dritte, was es gibt, oder was Gott gemacht hat, Jesus starb am Kreuz für deine Sünde, um die wieder wegzunehmen. Und das vierte, willst du mit Jesus leben? Diese Schritte kommen auf jeden Fall vor der Jüngerschaft. Und auf die Frage, willst du mit Jesus leben, habe ich eine gute Bibelstelle gefunden, die wir jetzt mal lesen wollen. Und zwar in Lukas 10, Vers 26 bis 28. Da fragt jemand Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet daraufhin, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Dann kommt die Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortet darauf, richtig, tu das und du wirst leben. Und aus diesem Vers sind mir drei Worte wichtig geworden, die möchte ich jetzt nochmal hervorheben. Herzen, Verstand und Kraft. Ich werde die Predigt in diesen drei Blöcken unterteilen. Ich werde mit dem Verstand beginnen, dann zum Herz und dann zur Kraft. Ihr seht, der Verstand ist ein Kopf. Man kennt das System vielleicht als Pädagoge zwischen unter Kopf, Herz und Hand. Und da geht's los mit Knowing About God. Das ist ein kleines Wortspiel, deshalb ist der Titel immer auf Englisch und unten drunter ist aber schön auf Deutsch übersetzt. Über Gott Bescheid wissen, von Gott wissen. Was man ganz leicht wissen kann, wenn man die Bibel liest, ist, dass der Mensch sündig ist. In Römer 3, Vers 23 steht, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Oder dann in Römer 6, Vers 23, drei Kapitel später, denn der Sünde Soll ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, das ist der Moment, wo die Leute umkehren. Und wenn man sagt, man bekehrt sich, dann ist es eher, mit der PowerPoint müsste ein Pfeil kommen, yes, dann ist es ein Umkehren. Das ist nicht so, man sagt, okay, ich bekehre mich jetzt und ich gehe einen Schritt zur Seite und laufe in die gleiche Richtung, sondern die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort Buße bedeutet eine radikale Umkehr, also wie dieser Pfeil zeigt, eine 180-Grad-Wende und dann wieder zu auf Gott. Denn Gott will, dass wir das machen und das hat er nicht nur erst mit Jesus gesagt, sondern im Alten Testament sagt Gott schon irgendwann mal, so, dann komm doch her und leg dich mal mit mir an und ich werde dir beweisen, dass ich dich liebe. Das kommt dann in Jesaja 1, Vers 18. Und selbst wenn eure Sünden blutrot sind, soll er doch schneeweiß werden. Also sein Plan, uns zu vergeben, der kam jetzt nicht erst vor 2000 Jahren, sondern den hat er schon immer auf dem Herzen gehabt. Aber einfach nur so ein Kopfglaube allein, den gibt es nicht. In Jakobus steht, Jakobus 2, Vers 19, dass auch Dämonen an Gott glauben. Also wenn du an Gott glaubst, bringst dir gar nichts, sondern du musst auch danach handeln. Ein Kopfglaube allein reicht nicht, um Jünger zu sein. Es muss ein Herzensglaube sein. Knowing God, Gott kennen. Also von to know about God zu knowing God, Gott kennen. Man muss Gott kennen und vertrauen. Und wie kann man am besten jemand kennen oder am besten kennenlernen? Indem er als Baby auf die Welt kommt und dann sagt, okay, man hat einen Papi oder eine Mami. Und dann geht man mit der, guckt dazu, redet wie die, macht die gleichen Witze wie die Person vielleicht. Und man ahmt einfach die Eltern nach. Und genau darum geht es auch beim Christsein, um die Wiedergeburt, dass man sagt, okay, man kommt als Baby, wird wiedergeboren. Und da gibt es auch eine Bibelstelle in Johannes 3, Vers 3 bis 6. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in das Reich Gottes kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Das heißt, als erstes tut man Buße, bedeutet, man dreht sich rum und läuft wieder in die richtige Richtung. Und als zweites sagt man, okay, man wird wieder neu geboren durch die Taufe, durch die Wiedergeburt. Und danach, nach dem Knowing God, kommt es zu Make God Known. Da geht es dann in die Hand. Es muss ein Tatenglaube sein. In der Bibel steht auch, dass der Glaube sich an Früchten messen lässt. Deshalb, Glaube zeigt, ja, er beweist sich eigentlich sogar in Taten. Hierfür habe ich drei Bibelverse rausgesucht, die nochmal auf dieses Jüngersein reingehen. Der erste von Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Das heißt, was Jesus gesagt hat, das sollen wir machen. Relativ simpel. Ein bekannterer Vers, der ist momentan auch eher in Mode. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist eine starke Sache und ich finde, das sehen wir auch bei uns in der Gemeinde. Das sieht man, wir sind Jünger, weil wir haben eine starke Liebe zueinander und das ist was sehr Schönes. Und als dritten Vers aus Lukas 9, Vers 23, danach wandte sich Jesus an alle: Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Dann habe ich gedacht, okay, dieses Jüngersein, in dem man einander liebt, das ist schön, das tut gut, das ist sogar eigentlich leicht meistens, zumindest in dem Moment, wo man geliebt wird, man genießt es. Aber wenn Jesus an der Stelle sagt, willst du wirklich mein Jünger sein, dann nimm dein Kreuz auf dich. Das war was, wo ich den Vers gelesen habe, habe ich erstmal geschluckt und gedacht, darf ich das überhaupt vorlesen oder stoßt es uns auf, stoßt es mir auf, weil ich habe keine Lust, das Kreuz auf mich zu nehmen und schwer zu laufen. Aber Jesus sagt es öfters oder mindestens einmal, ich weiß nicht wo, dass wenn man zurück, wenn man Christ wird und ihm nachfolgt, dann wird das Leben nicht unbedingt leichter. Dann kommt Bedrängnis, dann kommt Angriff und das bedeutet dann, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und wieso hat Jesus damals das Kreuz auf sich genommen? Er hat nicht gesagt, yay, die nächsten 3 Tage, die werden richtig cool, er kann noch mal ins Totenreich gehen. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat gewusst, mit dieser Tat, mit dieser harten Zeit, da wird er für so viele Menschen in der Ewigkeit was holen können, was wir schon jetzt erleben können, dank dem Heiligen Geist. Also der macht den Weg zum Himmel frei. Und im nächsten Vers, aus Hebräer 12, da geht es um den Wettkampf, also dieses Kreuztragen, dieses Augen auf die Ewigkeit halten und nicht auf diese aktuellen Umstände, die da links und rechts sind. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung Jesus von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Ich fand es interessant, dass da steht, wie viel Anfeindung ihr von gottlosen Menschen ertragen musstet. Manchmal geht es mir so, dass wenn ich mit jemandem rede und der ist negativ zu mir, ich bin dann ein bisschen emotional, dann tut mir das gleich im Herz weh. Aber dann frage ich mich, darf diese Person, die gerade mit mir redet, diesen Wert mir geben? Darf ich meinen Wert von diesem Gegenüber von mir nehmen? Oder wenn ich moderiere, wenn er nicht klatscht, habe ich dann alles falsch gemacht, geht dann mein Wert zugrunde? Das darf ich nicht machen, sondern ich muss sagen, mein Wert, der kommt von Gott alleine. Und hier steht sogar, von gottlosen Menschen ertragen musste. Also wie unwichtig ist eigentlich, was ein gottloser Mensch uns sagt, wenn es bezüglich unseren Glauben betrifft. Der hat doch gar kein Mitspracherecht in dem Punkt. Und dann würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wie ist es, wenn ein Mitchrist uns sagt, hier, das darfst du aber nicht, das darfst du aber nicht, nimmt es unseren Wert weg? Oder ist Gott eigentlich derjenige, der das zu sagen hat? Das heißt, wichtig ist immer, dass wir unseren Wert von Gott her nehmen, aber die weisen Ratschläge von unseren Brüdern und Schwestern trotzdem zu Herzen nehmen. Meistens meinen die es gut mit uns dabei. Wir haben es heutzutage eigentlich richtig gut. Wir haben den Heiligen Geist, der mit uns geht. Und das ist eigentlich eine Riesenparty. Was soll dann alles andere kommen? Wenn der Heilige Geist, wenn Gott mit uns ist, dann ist ziemlich egal, was die anderen von uns sagen. Also may God known, Gott bekannt zu machen, da aktiv dran zu sein. Ich habe einen abschließenden Vers aus dem Kolosser 3, Vers 2, der das alles gut zusammenfasst. Richtet eure Gedanken, Verstand, Herz und Kraft auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Um das zu verdeutlichen, habe ich noch eine Geschichte dabei. Du kannst den Beamer ganz schön ausschalten. Könnt ihr ein bisschen drüber nachdenken, über den Punkt, wir leben hier, viele Sachen beschäftigen uns hier und wir sind oft in der Gefahr, dass wir von Jüngersein in den Abgrund rutschen. Und wir wollen eigentlich dranbleiben am Jüngersein, an dem, was Gott von uns wirklich haben will. Leben nach der Geburt. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll denn das bitteschön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Wie willst du herumlaufen? Die Nabelschnur ist dazu doch viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt, es wird alles eben nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ja, ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich musste arg schmunzeln, war sehr berührt von der Geschichte, als ich das erste Mal gelesen habe. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich sind wir wie Babys, die da drin sind und gar keine Ahnung haben, was draußen noch alles auf uns zukommt. Also draußen, nach der Geburt. Wir nennen das Tod, aber was sind schon diese 9 Monate von einem Baby im Bauch zu dem Vergleich, wenn es hochkommt, 90 Jahre auf der Erde, zu der Ewigkeit, die Gott für uns vorbereitet hat, wo er den Weg dazu frei gemacht hat. Und ich glaube, oft wissen wir einfach, unser Leben nehmen und unsere Perspektive neu orientieren auf das Leben nach der Geburt, auf den Himmel und auf all das, was da noch auf uns zukommt. Und wie groß ist der Wert in dem, was ich heute tue? Wie viel bringt es mir für die 90 Jahre? Und was bringt es mir für die Ewigkeit? Ich glaube, meistens ist es besser, oder immer ist es besser, wenn wir unsere Entscheidungen so treffen, dass die Entscheidung in die Ewigkeit Auswirkungen hat. Und darum geht es bei der Jüngerschaft, dass all das, was du tust, eine Auswirkung in die Ewigkeit hat und dass du es so tust, wie es Jesus getan hätte. Amen.